liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zur Janlitz Sprechstunde.
Ja, hallo Kirsten. Heute mal etwas anders, ne? Mit einem anderen Thema.
Genau. Heute würde ich sagen, ist eine besondere Folge.
Ja, weil ich ein Buch vorstelle, was ich gemeinsam mit den großen Köpfen in Berlin gemacht habe. Hinter den großen Köpfen verbergen sich die Alo Kitzerow und der Konstantin Mantai, ein Elternpaar mit drei Kindern. Und wir haben gemeinsam ein Buch geschrieben, Geschwister, eine ganz besondere Liebe.
Wie seid ihr zueinander gekommen, Jan-Uwe?
Wir sind zueinander gekommen. Ich wollte dieses Buch nicht alleine schreiben. Ich mag es gerne mit anderen zusammen. Ich habe das vorletzte Buch ja mit dem Anselm Grün zusammengeschrieben. Und ja, beim Thema Geschwister war so die Idee, Eltern zu holen, heranzuholen, die ihre ganz aktuellen praktischen Erfahrungen einbringen, aber auch die so ein wenig Kontakt haben in die Blogger-Szene hinein. Und die großen Köpfe sind Elternblogger und da passte das eine und andere zueinander. Ja, wir haben sie gesucht, manche, die wir angefragt haben, haben dann aus den ganz unterschiedlichsten Gründen abgesagt, keine Zeit oder sie wollten dann nicht mit so einem Promi zusammenarbeiten oder so. Ja, und dann haben wir uns gefunden, ich bin nach Berlin gefahren, wir haben uns kennengelernt, die Chemie stimmte und dann sind wir, ja, haben wir gemeinsam dieses Projekt gestartet. Wir haben die Themen verteilt. Jeder hat für sich seinen Teil geschrieben. Wir haben das dann ausgetauscht. Und so ist dann ein gemeinsames Produkt entstanden, ein Buch.
Und der Titel des Buches lautet Geschwister, eine ganz besondere Liebe.
Ja, das ist ein Titel, ich mache zusammen mit der Nine, mit meiner Frau, schon seit 35 Jahren Seminare zu eben diesem Thema, die immer gut besucht waren. Und der Titel war ansprechend und es sprach nichts dagegen, das irgendwie anders zu nennen. Eine ganz besondere Liebe natürlich. Das Thema Geschwister ist ja, ne, ist ja ein uraltes Thema. Geschwisterbeziehungen sind die ältesten oder sind besser die längsten Beziehungen, die man im Leben hat. Und viele, viele, viele haben sich mit diesem Thema beschäftigt, haben ihre Bonmots dazu gesagt. Also Kurt Tucholsky beispielsweise, Geschwisterkinder sind wie Indianer. Entweder sie rauchen die Friedenspfeife oder sie sind auf dem Kriegspfad. Also das spricht es schon an. Ne? Es gibt das eine und das andere. Das eine ist Verbundenheit und das andere ist Abgrenzung. Ne? Verbundenheit und Abgrenzung, das sind so die beiden Pole, die Geschwisterbeziehungen ausmachen.
Und da konnten die großen Köpfe, glaube ich, auch gute Praxisbeispiele mit einbringen, oder?
Na klar, die haben drei Kinder und von daher war das natürlich richtig gut. Ne? Also das älteste Kind, ne? Das jüngste Kind und in der Tat das Kind dazwischen, ne? Das mittlere Kind. Also wir hatten alle wir haben also praktisch alle Geschwisterpositionen, ne, durch die auch aufgreifen können. Also das war richtig gut. Und sie haben auch in ihren Geschichten, die sie geschrieben haben, also sehr einfühlsame, sehr eindrückliche Geschichten, haben das auch so reingebracht, so ihre Erfahrung, ne, in das Buch. Und ich habe gerade gesagt, Geschichten, das strotzt natürlich von Geschichten, weil ich das einfach wichtig finde. In Geschichten, ne, erkennen Eltern sich wieder und die bleiben eigentlich. Und man findet sich nicht nur wieder, sondern unsere Geschichten haben natürlich immer auch einen Versuch einer Lösung. Und dann kann man sich überlegen, hätte ich es auch so gemacht oder habe ich es anders gemacht oder würde ich es jetzt zukünftig anders machen. Also es ist ein sehr, ein sehr alltagspraktisches Buch, wobei wir natürlich, und die großen Köpfe leben in Berlin, also in einer Großstadt, wo es auch jetzt nicht nur die traditionelle Familie gibt, also Vater, Mutter, Kind, Kind, sondern da gibt es natürlich eben alles. Ne? Da gibt es eben auch gleichgeschlechtliche Paare mit ihren Kindern. Darüber haben wir auch ein Kapitel drin, was uns sehr wichtig war. Und dann natürlich die ganzen Familienformen, die es heute auch gibt. Ne? Also die Patchwork-Familien, die ganz zentral sind. Oder wir haben was über Adoptivkinder, über Pflegekinder geschrieben. Auch ein anderes Thema, behinderte, kranke Geschwister, Kinder oder eben auch ein verstorbenes Geschwisterkind. Ne? Also wir haben eben auch Themen aufgegriffen, die in vielen anderen Büchern, die es über Geschwister gibt, häufig nicht aufgegriffen werden. Ne? Und wir wollten so alle Farben, die Geschwister haben können, wollten wir in das Buch einbringen. Und das ist uns, glaube ich, also uns allen gelungen.
Und ist das auch ein Ergebnis eurer besonderen Zusammenarbeit? Schon alleine vom Alter seid ihr ja ein bisschen weiter auseinander. Dann dachte ich nochmal, vom Zugang her, du schreibst Bücher, du hältst Vorträge, du berätst. Die beiden sind ja eher digital unterwegs als Blogger, Bloggerin. Mhm. War das auch ein Ergebnis, dass es ein bisschen vielfältiger geworden ist?
Ja, ich denke schon, dass da viele Erfahrungen reingekommen sind. Natürlich, also was du zum Schluss angesprochen hast, also die Blogger-Szene, ne, die natürlich eine ganz andere Szene ist, die ich auch erst so kennengelernt habe. Ne? Das ist ja schon etwas, was für mich anfänglich auch ein bisschen fremd war oder wo ich mich reinarbeiten musste. Und natürlich dann meine wirklich ganz lange Erfahrung. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, 35 Jahre. Das sind ja unendlich viele Seminare und Vorträge und Beratungen, die ich gemacht habe, die natürlich da drin sind. Was ganz witzig ist, eigentlich normal ist, dass viele Fragen der Eltern, die ich vor 35 Jahren bekommen habe, dass die heute noch gültig sind. Und dass das Fragen sind, mit denen sich Alu und Konsti als Eltern heute auch beschäftigen. Ne? Also die Konkurrenz der Kinder miteinander. Oder auch das sich Finden, ne, in der Geschwisterposition. Das sind Fragen, die sich sozusagen durchziehen. Im Alten Testament steht der Satz, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ne? Also bestimmte Dinge sind halt da. Also die Auseinandersetzungen zwischen Geschwistern. Ne? Klar, fängt schon bei Adam und Eva an. Ne? Also wenn man Kain und Abel nimmt. Ne? Also die erste wirklich massive Auseinandersetzung, die mit einem Totschlag geendet hat. Übrigens ein Bild, was ja viele Eltern heute noch im Kopf haben. Kain und Abel, aber ne, wenn sich Kinder heute streiten, denken ja viele Eltern, wirklich sofort muss ich einen Krankenwagen holen oder die bringen sich um. Also das sind ja diese Bilder, ne, die sind ja immer noch da. Das heißt also, das Thema Geschwister, ich habe es vorhin ja gesagt, ist nicht nur die längste Beziehung, die man hat, sondern ist auch eine ganz lange, ist ein ganz langes Thema, ne, was sich durch unsere Kultur, und ich meine jetzt nicht nur die europäische Kultur, ne, das Thema Geschwister findet sich ja auch in anderen Kulturen wieder. Also das ist schon etwas, ja, was für mich dann auch erstaunlich war, dass ich mache ja heute noch die Seminare mit Nine, dass die jungen Eltern von heute, ne, ähnliche Fragen gehabt haben wie meine Großmutter. Ich habe mit meiner Urgroßmutter darüber nicht geredet, aber vielleicht hatte die auch so bestimmte Fragen. Und das macht es natürlich auch spannend, ne? Irgendwie spannend. Warum ist das so? Oder auch, ist nicht Abgrenzung der Geschwister untereinander etwas ganz Wichtiges und etwas ganz Normales, um zu einer eigenen Persönlichkeit zu werden, ne? Also da kommen dann so ganze, da kommt so ganz viel hoch, was dann auch unsere Diskussion, also Alu Konsti und mit mir und den beiden auch so fruchtbar gemacht haben. Mhm.
Und neben dem, was du gerade umschrieben hast, dass vieles wiederkehrt, würdest du auch sagen, dass es bei der Geschwisterthematik so etwas wie einen Wandel gibt? Ich dachte an äußere Bedingungen, die sich verändert haben. Also ich habe das häufig erlebt, dass ja zum Beispiel beide Elternteile arbeiten und die Situation in der Erwerbstätigkeit sich verändert hat, ne? Also da schon ein ziemlich großer Druck ist, ein ziemlich hoher Leistungsanspruch, wie werde ich meinen Kindern gerecht? Gibt es da auch etwas, was sich verändert hat, oder kannst du das gar nicht feststellen?
Also ich denke schon, dass sich bestimmte Dinge verändert haben. Also auch die Bereitschaft, Kinder auch abzugeben. Also Blick zurück. Die Großeltern hatten eine ganz starke Funktion in der Erziehung beispielsweise. Oder die Paten hatten eine wichtige Funktion oder die Verwandten hatten eine wichtige Funktion. Das bedeutet auch, dass manche Eltern nicht ständig dabei waren. Und das hat auch für viele Kinder was Vorteilhaftes gehabt. Die wurden nicht ständig beobachtet. Das ist so ein Punkt, der wichtig ist. Die Kinder werden auch heute abgegeben in Kindertagesstätten oder in die Horte. Und da hat man häufig haben viele Eltern ganz schnell ein schlechtes Gewissen. Zu Oma und Opa ja, aber ne, zur Horterzieherin oder zur Erzieherin ja. Ne, das ist schon noch mal was anderes. Wobei gerade die im Hort und in der Tagesstätte einen tollen Job machen, hervorragend, sind ausgebildet beispielsweise. Ne, also das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man arbeitet, will man es besonders gut machen. Das heißt also, man kommt von der Arbeit nach Hause, ne, und will sich dann auf die Kinder stürzen. Und die Kinder wollen das vielleicht gar nicht sofort. Oder sie wollen weiter Kind sein, also toben, streiten. Und es ist klar, wenn du 8 Stunden im Job warst oder auch einen Halbtagesjob, da willst du zu Hause Ruhe haben. Da willst du nicht Kriegsszenarien im Kinderzimmer hören. Ne? Da kommt schon was rein. Oder so ein dritter Punkt, es muss perfekt sein. Also, ne, müsst ihr denn immer streiten? Könnt ihr denn nicht mal ruhig sein? Heißt umgekehrt auch, wie kann ich Streit der Kinder vermeiden? Wie kann ich dazu beitragen, dass sie, ne, in Ruhe miteinander zu tun haben? Also das heißt, der Streit der Kinder wird dann sofort auch auf meine Kompetenz übertragen. Ne? Oder sie streiten, weil ich es nicht besser leiste, oder sie streiten, weil ich arbeite. Ne? Da kommt dann sofort das schlechte Gewissen herein. Das sind schon Momente, ja, die auch anders sind, ne, oder die eine andere Farbe nochmal reinbringen. Und deshalb haben wir in dem Buch, und das war auch den großen Köpfen sehr wichtig, so einen Satz gerade am Ende des Buches formuliert: starke Eltern sind auch starke Partner. Mhm. Und starke Partner sind starke Eltern. Das bedeutet ja auch, wenn aus den Partnern Eltern werden, dann ist das ja ein Einschnitt, der für viele gar nicht so klar ist. Ne? Aus vielen Untersuchungen weiß man, was die Partner sich vor der Geburt eines Kindes alles vorgenommen haben. Also ne, gleichmäßige Verteilung der Aufgaben zu Hause, in der Kindererziehung. Ne? Also es anders zu machen als die Eltern früher. Wobei, Klammer auf, auch früher, gerade in den 50er Jahren, viele Mütter berufstätig waren, weil sie es mussten, Klammer zu. Aber sie wollten es halt, ne, man will es halt anders machen. Und dann kommt das Kind und nach einem halben, dreiviertel Jahr, ne, sind die Rollenmuster wieder da. Dass die Mutter zwar nicht unbedingt jetzt zu Hause bleibt, das nicht. Die ist vielleicht nach wie vor berufstätig, aber sie hat einen Großteil der Kindererziehung am Hals beispielsweise. Und sich darüber nicht vorher klar zu werden, ist gut. Aber wichtiger ist, diesen Prozess, ne, wenn die Kinder da sind, diesen Prozess zu begleiten. Und das ist etwas, was ich in meinen Seminaren immer wieder versucht habe. Also in zwei Richtungen. Wenn Kinder da sind, ist man auch Partner. Ist man auch Mann und Frau. Und die Kraft, die du brauchst als Mutter und Vater, die schöpfst du in erster Linie aus der Partnerschaft, nicht aus der Elternschaft. Die Elternschaft, die ist schön, aber sie ist auch sehr, sehr kräftezehrend. Und die Partnerschaft, das kann die Oase sein, wo ich Kräfte sammle, um der Mühen der Ebene gerecht zu werden. Und das, denke ich, das ist schon auch etwas ganz Wichtiges. Und auf diesen Punkt sind wir dann im Buch auch ganz zum Schluss eingegangen. Es gibt dann zum Schluss ein Bild. In dem Buch gibt es auch einige Illustrationen. Und da liegen, Vater und Mutter in der Hängematte und träumen nicht von den Kindern, sondern träumen von einer Insel mit Palmen. Ne? Und als wir das der Illustratorin gesagt haben, wir wollen also zum Schluss ein schönes Bild haben, da hat sie tatsächlich die Eltern in der Hängematte gemalt und als Bild die Kinder. Also das ist genau das. Ne? Mhm. Man versucht, die Kraft aus den Kindern zu ziehen und überfordert die Kinder dabei auch. Ne? Die Kinder haben das Recht auf ein eigenes Leben. Und das, denke ich, ist ein zentraler Gedanke. Du kannst die Geschwister, Kinder nur ins Leben begleiten, wenn du selber stark bist. Ich habe ja vorhin diesen Satz gesagt, man muss alle Kinder gleich werden. Nein. Unser Satz im Buch ist, du musst den Kindern gerecht werden. Du musst den Kindern gerecht werden. Und das bedeutet auch, dass du dir selber gerecht wirst. Dass du gut für dich sorgst. Nur dann kannst du sozusagen deiner Aufgabe nachkommen. Denn jedes Kind, das ist auch klar, jedes Kind ist anders. Und jedes Kind will auch anders sein. Jedes Kind muss seinen Platz im Familiengefüge finden. Und der Platz, der besetzt ist, den kann ich nicht einnehmen. Also, wenn der Platz der Schnecke besetzt ist, dann kann ich nicht die Superschnecke sein, sondern ne, dann muss ich ICE sein.
Mir ist gerade noch zu dem Thema davor, bevor wir zu den Rollen kommen, ist mir noch eingefallen, dass neben dem, was Paare für sich aushandeln, sobald sie in die neue Rolle der Eltern kommen auch, ich finde, da ist auch ganz schön viel Wertung von außen. Also einmal das, was von innen da ist, da kommen dann häufig Ratschläge anstatt Unterstützung. Und da musste ich an ein Elternpaar denken und ich habe das sehr bewundert. Die waren beide auch berufstätig und wenn sie einmal Urlaub hatten, die haben sich auch viel Zeit mit den Kindern zusammengenommen, aber manchmal haben sie die Kinder an ihrem Urlaubstag zur Kita gebracht.
Ja.
Und dann habe ich sie gefragt, und was macht ihr heute? Oh, wir legen uns jetzt noch mal ins Bett, ja, sagten sie dann, und dann gönnen wir uns ein richtig schönes Frühstück. Und das fand ich sehr schön, die Zeit für sich zu nehmen.
Ja.
Gleichzeitig hörte ich aber von Kolleginnen, oh, was, wie können die so egoistisch sein?
Ja.
Die lassen die Kinder nicht mal zu Hause. Also, dass sofort eine Wertung kam.
Ja.
Und dann auch unterstellt wird, nicht sensibel genug zu sein.
Ja.
Ja.
Genau, das ist so ein Punkt. Ich erinnere mich, also diese Geschichte erzählt das an eine Fernsehsendung, die ich mal gemacht habe. Also glaube ich, bestimmt 30 Jahre auch her. Da ging es gut für sich zu sorgen.
Mhm.
Und da ging es um die Frage, darf ich Urlaub machen als Mutter, als Vater ohne Kinder?
Mhm.
Und das hängt natürlich klar vom Alter des Kindes ab, ist selbstverständlich. Aber die Kinder dieses Paares waren, glaube ich, 4 und 7. Und ich habe gesagt, das ist toll. Macht doch 2, 3 Tage Urlaub und gebt sie bei Oma und Opa ab. Und auf dieser Sendung gab es ungeahnt viel, ja, auch negative Rückmeldung. Ja. Dass Leute, genau wie deine Geschichte, das könnt ihr doch nicht machen. Es gab natürlich auch Zustimmung. Mhm. Aber zunächst einmal ist auch die Bewertung von außen etwas, was natürlich auch etwas mit, was mit mir macht. Ne?
Mhm.
Stehe ich dazu und sage, ja, mhm, das ist mir wichtig. Und da denke ich, mein Gott. Und das kommt da ganz schnell. Ne? Dann gibst du das Kind in deiner Geschichte im Kindergarten ab und dann fängt es da an zu husteln. Ne? Oder übergibt sich oder ist vielleicht ganz verträumt und mit einem Mal nicht, kommt sofort, ja, ihr Kind war heute gar nicht gut drauf. Ne? Und du denkst, mein Gott,
mhm,
jetzt kommt, mein Gott, du bist halt doch egoistisch.
Mhm.
So, und ich denke, Mütter, Väter müssen egoistisch sein. Egoistisch ist das eine, egozentrisch ist was anderes. Egozentrisch, das ist ein Problem, weil es alles sozusagen nur um mich kreisen lässt. Aber der Egoismus, der ich sagt, der auch zu seinen Bedürfnissen steht, und die Mutter hat eben nicht nur die Bedürfnisse, sich in der Kindererziehung zu verwirklichen, sondern eben auch als Frau. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Vater. Und von daher finde ich, wenn die Eltern das auch noch so gut erzählen können, wie du es gerade erzählt hast, dann finde ich das toll.
Und es war auch so schön, weil sie auch als Paar zu sehen waren. Ne?
Ja.
Also genau das,
ja,
sie waren nicht verloren gegangen als Paar.
Ja, ja. Ich erzähle immer so, ich erzähle es immer so, wenn ich über Großeltern erzähle, sage ich immer, manche, ne, die Kinder finden natürlich die Großeltern toll, weil sie da mehr können. Natürlich können sie da mehr. Nicht? Und dann kommt sofort, oder kommt ganz schnell, ja, dann kommen die von Oma und sagen, da dürfen sie aber mehr. Ja, ist doch auch in Ordnung. Ne? Und ich sage dann immer, warum kommt denn nicht auf die Idee und sagen, dann bleib doch mal 3 Tage da. Ne? Und wir haben Zeit für uns.
Ne? Was für eine schöne Ressource.
Das kann doch gar nicht besser, nicht besser sein. Und das denke ich, das ist auch etwas, du hast gefragt, was anders geworden ist. Ich glaube, dieses auf sich selber gucken, dies gut für sich zu sorgen, das ist etwas, was gerade bei Müttern, auch bei Vätern, aber insbesondere bei Müttern zu kurz kommt. Weil sie denken, das kann ich nicht machen. Und das ist im Prinzip ein Muster, was sich über Generationen jetzt schon, durchzieht. Und deshalb ist es natürlich so eine Mutter, von der du erzählt hast, so eine Mutter ist wichtig und das ist ein Modell, was andere übernehmen können.
Hm. Im Übrigen war dort auch der Vater derjenige, der im ersten Jahr zu Hause geblieben ist. Und das ist schon fast um 20 Jahre her. Ja, also ja. Es war eine mutige Familie.
Ja, und ich beobachte natürlich auch, dass da einiges sich verändert. Das muss man einfach sagen, dass da eine ganze Menge an Bewegung gekommen ist, gerade auch was Väter anbetrifft. Das merke ich, wenn wir zusammen unsere Elternseminare machen, dass Väter freiwillig kommen, dass Väter auch alleine kommen. Mhm. Ich denke, da ist etwas in Bewegung gekommen, was natürlich teilweise durch die letzten anderthalb Jahre Corona auch wieder schwer gemacht worden ist. Das darf man nicht vergessen.
Hm. Aber wie gut, dass es dann solche Projekte wie eure gibt. Ja, das finde ich ganz spannend, dass ihr euch zusammengetan habt mit den unterschiedlichen Hintergründen. Und ich verstehe das Buch auch eher so, dass es stärken soll, dass es nicht voller Ratschlägen ist, voller Urteilen, sondern tatsächlich unterstützen soll, informiert.
Es ist, wir haben es genannt, es ist ein Werkzeugkasten. Ein Werkzeugkasten. Wir stellen also, wenn man so will, Werkzeug bereit. Mhm. Gebrauchen müssen es die Eltern selber. Das können wir nicht. Es ist, wenn man so will, schon eine Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn man eigenständige Kinder will, dann ist es auch wichtig, dass die Eltern in ihrer Art und Weise eigenständig auch handeln dürfen. Und was ich noch wichtig finde, ist, ich denke, dass sich viele Eltern in ihrem erzieherischen Handeln nach der Lektüre auch bestätigt fühlen. Denn die Eltern haben große Kompetenzen und ihnen auch diese Kompetenzen zu lassen oder sie in ihren Kompetenzen zu bestärken, das denke ich, ist wichtiger denn je und nicht ständig Eltern darauf hinzuweisen, was sie nicht können, was sie falsch machen.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Abschlusswort, lieber Jan-Uwe. Wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Ich würde da gerne mit dir weitermachen.
Gerne.
Wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Da freue ich mich auch drauf. Also dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.